Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit der Off-Season-Folge zur AFC und NFC South. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt. Wenig Masse.
Hallo Philipp.
Moin.
Geht's dir gut?
Mir geht's gut. Dir auch?
Mir geht's blendend. Unfassbar gut. Richtig unangenehm gut.
Sehr schön, sehr schön.
Mir ist gelogen. Mir geht's eigentlich ganz normal. Nein, also mir ist gerade so aufgefallen, dass der Tisch, an dem ich sitze, eigentlich viel zu niedrig ist für mich. Und ich bräuchte eigentlich einen höheren Tisch. Jetzt muss sich nur jemand darum kümmern, dass ich hier einen höheren Tisch bekomme. Aber es wird sich niemand darum kümmern, weil das Problem kennen jetzt nur wir beide. Und die Menschen, die das hier hören. Aber keiner, der in Verantwortung steht, mir einen höheren Tisch zu besorgen.
First World Problems.
Ist okay. Danke, dass du einfach gar nicht drauf eingehst und auch meine Bedenken hier.
Nein, also Fakt ist ja, du brauchst einen höheren Tisch. Das ist ein Problem. Das ist vielleicht sogar existenzieller Natur, wenn man bedenkt, dass du selbstständig bist und bei einem kaputten Rücken eventuell kein Geld mehr verdienen könntest. Aber die Frage, wer kümmert sich jetzt darum, das ist halt ein typisches Problem der ersten Welt und nicht irgendwie, ja, weiß ich nicht, hol dir einen Stapel Bücher oder so, ist mir doch egal.
Ist ja okay. Danke für deine Missachtung meiner Gesundheit. Wir sprechen über die AFC und NFC South. Wir sprechen jetzt auch nur noch neutral miteinander. Komplett neutral, bitte. Es geht hier um die Houston Texans, die Indianapolis Colts, die Tennessee Titans und die Jacksonville Jaguars. Und danach sprechen wir über die NFC South, die Atlanta Falcons, die New Orleans Saints, die Carolina Panthers und die Tampa Bay Buccaneers. Wir besprechen den jeweiligen Cap Space, mögliche oder schon bestehende Cut-Kandidaten, Free Agents, die jeweiligen Teams haben, Needs, Proposition und Wunsch-Free Agents, die wir uns beim jeweiligen Team wünschen würden. Haben Sie noch etwas zu sagen?
Nein.
Vielen Dank. Starten wir mit den Houston Texans. Letztes Jahr, Platz 3, das kann ich auf Dauer so gar nicht machen. Ich verarsche mich, also es funktioniert nicht.
Ja, ich glaube auch. Wir machen uns jetzt ziemlich zum Deppen gerade.
Houston Texans, AFC South, letztes Jahr 3-13, sind jetzt ein Capspace-Team. Letztes Jahr das erste richtige Jahr des Rebuilds, weil Deshaun Watson nicht mehr da ist. Jetzt haben sie nicht nur Picks, sondern auch eine Menge Capspace mit 34 Millionen. Haben sogar noch mit Eric Murray einen Cut-Kandidaten, der ihnen 4 Millionen ersparen würde und nur 1,3 Millionen Dead Cap hinterlassen würde. Haben aber auch einige Free Agents, aber hier muss man natürlich sagen, dass die Houston Texans viele Spieler einfach nur geholt haben, so okay, die sind noch jung, die haben Potenzial, mal gucken, was mit ihnen ist, aber so die namhaftesten sind halt Okoronkwo, Green, Burkhead, der jedes Jahr ein gutes Spiel gegen die Chargers hat, oder O.J. Howard, Scott Cressenberry oder Jonathan Owens, aber ihr hört es jetzt schon, das sind jetzt nicht die Übernahmen, so kann man es glaube ich sagen. Als Needs habe ich mir herausgeschrieben, also eigentlich prinzipiell ist dieses ganze Team ein Need, aber die Interior O-Line könnte, glaube ich, nochmal so ein Guard-Center vertragen. Right Receiver Tiefe, weil ich finde die Starter eigentlich gar nicht so verkehrt. Gerade wenn jetzt John Metchie wieder fit wird, glaube ich, Nico Collins kann was. Mal gucken, ob ist Brandon Cooks noch da am Anfang der Saison? Man weiß es nicht. Aber natürlich, sie brauchen einen Quarterback, sie brauchen eine komplette D-Line, sie brauchen Linebacker, sie brauchen Cornerbacks. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man die ganzen Needs in einer Offseason erledigen könnte. Sie haben einen neuen Coach. Man weiß auch gar nicht, was der will. Der wird aber, ist halt ein Defense-Coach. Von daher, ich gehe davon aus, der Fokus wird auf der Defense liegen. Trotzdem habe ich mit Paris Campbell hier einen Wide Receiver als Wunsch-Free Agent aufgeschrieben. Paris Campbell deshalb, weil er hat jetzt letztes Jahr, war er mal fit und hat dann auch konstante Leistung bei den Colts gebracht. Und ich glaube aber, dass er gut ist, dass er die Houston Texans weiterbringt. Ich gehe davon aus, dass sie irgendwie an einen Rookie-Quarterback rankommen. Also da nicht auf dem Veteran-Markt sind und da musst du halt konstante Waffen haben. Aber Paris Campbell hindert dich auch an nichts. Also sagen wir es mal so, du hast ihn zwar und der wird dich weiterbringen, aber wenn du jemanden findest, Rookie oder wenn John Metchie komplett durchstartet, dann kannst du ihn trotzdem spielen lassen, weil Paris Campbell, also da kräht im Endeffekt kein Hahn nach. Wie sind deine Einschätzungen zu den Houston Texans?
Ja, das Ding ist, was wir gerade vom Combine hören, ist, dass die Texans gar nicht so desperate, wie man so gerne sagt, sind, was die Suche nach einem Rookie-Quarterback angeht. Also es gibt Teams, die sich gerade weitaus mehr für einen Uptrade bemühen. Und die Frage ist wirklich, es heißt in Texans-Kreisen, dass man mit DeMeco Ryans, einem First-Year-Head-Coach, lieber das Ganze erstmal behutsam angehen möchte. Und das würde ja dafür sprechen, dass man sagt, die Free Agency, wir machen nicht alles in einer Saison, sondern wir gucken jetzt erstmal, dass wir einen Mannschaftsteil jetzt erstmal wirklich auf ein Level heben, auf dem wir ja das Niveau haben, was wir für ein Playoff-Team brauchen. Vielleicht auch noch einen zweiten, sagen wir mal in der Defensive und der Offensive jeweils. Und ja, du hast ja im Prinzip jetzt schon das Receiving Core vorgeschlagen, bei dem du auf dieses Level gehen kannst, würde ja jedem jungen Quarterback auch helfen. Ob du jetzt nächstes Jahr tatsächlich nochmal mit Davis Mills oder einem Veteran reingehst oder ob man tatsächlich schon eben diesen Schritt nach einem Rookie-Quarterback geht, was in meinen Augen, wenn man an zwei dran ist, auf jeden Fall sinnvoll ist. Aber die Frage ist, denke ich, auch die Texans, ja, sind vielleicht in der Situation, der sie sagen, wenn unser Mann an zwei noch da ist, machen wir das. Wir machen aber diesen Poker gerade nicht mit, der da um Platz 1 stattfindet. Weil wir uns nicht in dieser Situation sehen, dass wir unbedingt müssen. Ja, das ist vielleicht auch noch mal was für einen anderen Podcast. Ich bin jetzt tatsächlich bei den Linebackern, weil DeMeco Ryans halt selber Linebacker gewesen ist. Und ich sag mal, es gibt ja auch immer so ein Begrüßungsgeschenk, wenn neue Coaches da sind, wenn neue GMs da sind. Und ich bin mir sicher, dass DeMeco Ryans eine Verstärkung der Front 7 auf Linebacker sehr gut finden würde für seine Philosophie, für sein Team, was ihm auch helfen würde, eben dort weiter zu planen. Und was den Texans tatsächlich fehlt, finde ich, ist so diese, also ich fand, die hatten letztes Jahr schon eine ordentliche Defense, aber diesem Team fehlt halt noch dieser Führungsspieler, genau, dieser Führungsspieler, ja. Dieser Playmaker, der den Unterschied machen kann. Und wir wissen jetzt momentan gar nicht, ob der überhaupt Free Agent wird, aber Tremaine Edmonds ist halt so ein Spieler, der halt bei den Bills schon gezeigt hat, dass er diese Rolle halt einnehmen kann, der ein unsagbar athletischer Linebacker ist, der wahrscheinlich immer noch nicht an seinem tatsächlichen Level dran ist, wo er hin kann, weil der auch noch verdammt jung ist. Kaisi White ist sicherlich noch ein Plan B, sag ich mal, den man da bringen kann, den man sich in so einer zukünftigen Führungsrolle vorstellen kann. Aber Tremaine Edmonds für mich einer der besten Defense-Playmaker einfach, die du momentan noch, muss man ja sagen, in der Free Agency hast. Und
Was mit Devin Bush?
Jein, den habe ich für was anderes vorgesehen, deswegen möchte ich ihn jetzt hier nicht nennen.
Ja, so geht es mir, tatsächlich bei Tremaine Edmonds, muss ich dazu sagen. Aber also ich kann den Gedankengang vollkommen nachvollziehen. Ich würde dann, glaube ich, wahrscheinlich sogar mit Davis Mills weitermachen und einfach versuchen, alle anderen Löcher zu stopfen, weil die O-Line beispielsweise, die ist eigentlich ganz stabil. Also wenn du von Tunsil und Howard als Tackle-Duo ausgehst, Kenyon Green, ich finde auch Cressenberry, wenn man den hält, das würde ich sogar machen. Der ist mindestens ein Backup. Wenn du dann noch irgendwie so einen Guard findest, also dann hast du eigentlich eine sehr stabile O-Line. Du kannst natürlich in mittleren Runden irgendwie nochmal nach einem Tight-End gucken, aber in der Free Agency kannst du auch mal nach einem Tight-End gucken. Die kriegen jetzt auch nicht so viel Geld. Da kannst du dich auch relativ schnell zumindest auf Playoff-Level heben. Aber ja, einen Linebacker, wieso nicht? Also die, wo ich sie auch stark sehe, ich finde immer noch Jalen Petrie und Derek Stingley als Duo in der Secondary ist sehr, sehr ordentlich. Du hast halt aber so ein Okoronkwo, den finde ich auch ordentlich. Ne? Das ist aber für mich ein Füllspieler, das ist für mich ein dritter Pass-Rusher und kein erster.
Aber spielen wir das durch und die Texans holen tatsächlich an zwei keinen Quarterback, dann sind wir ja in einer Situation, wo die Texans eventuell Free Agency, Tremaine Edmonds, Second Pick, Will Anderson,
ja,
und dann ist einfach erstmal mit einem soliden Veteran-Quarterback versuchen, gucken, was geht, um dann im nächsten Jahr die Möglichkeit zu haben, für den Quarterback zu gehen. Das aber sind natürlich alle Spiele. Du wirst wahrscheinlich zurücktraden, wenn du keinen Quarterback nimmst.
Ja, wen hast du im Auge? So Matt Ryan, Jimmy Garoppolo?
Jimmy wäre ja schon mal jemand, ne? Der ja auch, der dem Trainer ja auch kein Fremder sein dürfte. Ne? Das wäre zum Beispiel eine Option, die du an der Stelle gehen kannst. Jimmy hätte dort auf jeden Fall das Team, bei dem er spielen darf, weil er kann sich sein Team ja auch mehr oder weniger dann aussuchen. Zumindest danach aussuchen, ob er auch Playtime kriegt. Der hätte Jimmy halt alle Chancen und mit Garoppolo hast du halt erstmal was Ordentliches. Also ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Ich würde sagen, wenn du so früh vorne im Draft dran bist, solltest du jetzt auch langsam mal was präsentieren und nicht schon wieder so zögerlich sein. So, du hast jetzt irgendwie den dritten Coach in 3 Jahren. Du hast dann wieder keine vernünftigen Quarterbacks. So, irgendwann werden Leute auch mal ein bisschen nervös, sag ich mal. Die verlieren aber die Geduld.
Die Jimmy Garoppolo-Idee ist gar nicht so schlecht. Nick Casimiro kommt von den Patriots und hat damals auch mit Jimmy Garoppolo gearbeitet.
Ja, das würde halt passen und mit dem richtigen Downtrade, den du dann von 2 eventuell auch machen kannst. Ja. Dazu sollte man die Texans halt eben auch im Blick haben. Nicht nur als Uptrade-Kandidat, sondern eben auch als Downtrade-Kandidat. Um dann eben auch für nächstes Jahr dann nötige Picks zu haben, mit denen man dann vorgehen kann, um dann auf den jungen Quarterback zu gehen. So, vielleicht sagen sie einfach, Bryce Young ist der Einzige, für den wir es machen würden. Wir sind aber auch in der Situation, das verstehe ich wieder, ein junges Coaching-Staff, was ins erste Jahr geht, mit einem jungen Quarterback, der ins erste Jahr geht, zusammenführen. Das ist tatsächlich auch eine große Herausforderung und da kommen definitiv Sachen zu kurz. Also vielleicht ist das tatsächlich einfach aus Sicht der Texans zu früh, das an der Stelle schon zu machen.
Ich würde sagen, wir kommen zu den Indianapolis Colts. Die Indianapolis Colts, eine der Enttäuschungen der letzten Saison. Also man hat, glaube ich, vor der Saison die deutlich stärker eingeschätzt. Ich persönlich habe immer schon ihr Kadermanagement kritisiert. Sie waren letztes Jahr 4-12. Mit Kritik an Kadermanagement meinte ich, dass sie einfach die falschen Positionen priorisiert haben. Sie haben jetzt einen Capspace von 12 Millionen, können Matt Ryan noch entlassen. Das würde einen Deadcap von 18 Millionen unterlassen, aber 17 Millionen sparen. Sie haben eigene Free Agents. Yannick Ngakoue, der in der Rolle bei den Colts als einfacher Pass-Rusher einen Impact hat. Paris Campbell, der eine gute Saison für seine Verhältnisse gespielt hat. Okereke, Rodney McLeod, der auch Starter war. Also da sind wichtige Leute auch eigentlich schon wieder Free Agent. Aber die Frage ist, diese wichtigen Leute bringen, wenn du sie hältst, kommst du ja nicht vom Fleck. Ich würde sagen, du hast ein Need auf Quarterback, du hast ein Need auf Wide Receiver, das haben sie auch schon seit Jahren. Und auch die Cornerback-Position musst du eigentlich angehen. Ich war so ein bisschen bei Alan Lazard. Ich bin kein Fan von ihm, aber was er kann, ist blocken. Also er ist ein solider Wide Receiver, der auch konstant produziert, aber er kann vor allem gut blocken. Und das ist bei den Colts, glaube ich, so oder so wichtig. Und deswegen würde ich sagen, das schließt dir halt einfach ein Need. Dann ist er da eine Nummer 2 hinter Pittman und steht trotzdem noch sozusagen als Blocker durchgehend auf dem Feld. Also könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert.
Torben einfach kein Fan von Pierce.
du hast hier Alec Pierce, keine Frage. Aber der war letztes Jahr Rookie. So, willst du jetzt sämtliche Verantwortung auf Pierce geben?
Nee, aber Pierce Pittman ist tatsächlich schon ein ansprechbares Duo. Also Pierce darf man halt auch nicht vergessen, von wo er kommt und wie krass athletisch er halt ist. Also da können wir uns, glaube ich, noch viel von versprechen.
Hey, gut, aber guck mal, du hast Paris Campbell ist auch Free Agent. Dann wen hast du auf Tight End? Jelani Woods, ja, den finde ich ganz gut. Aber Eli Cooks oder Kylan Granson bringen die auch nicht voran. Du brauchst ein paar Blocker auf dem Feld.
Und wie viele
kannst du viele Receiver haben?
Nein, ich bin bei dir, dass du sagst, die brauchen noch Receiver. Ne? Ich würde halt Pierce auf jeden Fall bei der Erwähnung, wen man da bereits hat, würde ich auf jeden Fall nennen. Vielleicht sogar noch vor Pittman. Also ich glaube, wer eher das Zeug zukünftig zu einer 1 hat, wird Pierce sein und nicht Pittman. Das ist meine Meinung. Deswegen möchte ich ihn da einfach nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja. Dennoch, klar, brauchen die natürlich Anspielstationen. Zumal Ziel Nummer 1 bleibt ja für die Colts, einen Quarterback draften, so früh wie möglich im Draft. Dabei werden sie ja bleiben. Also auch wenn ich jetzt die Quotes von Chris Ballard schon wieder, ist es einfach ein Witz, ne? Also wenn du den Mann auf der Tribüne, also auf dem Podium siehst, wie er da redet, so, ja, du kannst es aber auch nur für einen Quarterback machen, den du so richtig gut findest, und du musst halt auch echt gucken, dass du da nicht daneben liegst und so, ne? Wo ich so denke, ey, Dude, ja, das hat dich überhaupt erst in die Situation reingebracht. Du musst jetzt auch mal einfach den Schneid dafür haben, einen Quarterback auszusuchen. Das sind natürlich alles junge Leute und keiner gibt dir eine Garantie. Das ist klar. Natürlich ist ein Quarterback, den ich 10 Jahre lang spielen sehen habe, eine bessere Wette. So, aber worin hat dich das gebracht? Das kann doch nicht wahr sein. Es kann echt nicht sein Ernst sein, dass er da steht und schon wieder so zögerlich rüberkommt. Dann bist du zukünftig ein guter Assistant, der Scouting macht, der gut beraten kann, der aber den Hut in dem Front Office nicht aufhaben sollte. Also, sorry.
Genau, du, also wer als ein GM Angst hat, Entscheidungen zu treffen, der ist dann da tatsächlich falsch, weil das ist dein Job, Entscheidungen treffen.
Ja, wir dürfen nicht vergessen, es ist die Phase, in der am meisten gelogen wird. Also das kann natürlich auch wunderbare Schauspielerei von Ballard sein. Deswegen werden wir ihn auch erst daran messen, was er letztendlich im Draft macht, ob er dann eben den Schneid hat oder nicht. Das kann natürlich auch alles Show sein, das kann Fassade sein, aber was momentan halt da erstmal steht, ist, beruhigt Fans sicherlich nicht gerade.
Glaube ich sofort. Was hältst du von der O-Line? Also auch die O-Line war ja in der Kritik, lag das nur an Matt Ryan oder lag das auch vereinzelt an manchen Spielern, die nicht so ihre Leistung gebracht haben wie gedacht?
Ich denke, dass du zum einen bedenken musst, dass du letztes Jahr mit dem Rookie Left Tackle gestartet bist oder den etabliert hast während der Saison, der noch nicht lange Offensive Line spielt. Also Bernhard Reimann, ich durfte ihn ja auch schon kennenlernen, und Bernhard hat vor 3 Jahren noch Tight End gespielt, und das jetzt auch nicht nur in der Blockerrolle, sondern der ist halt sehr athletisch. Der spielt auch jetzt noch nicht, seitdem er 10 ist, Football. Und dass man den dann quasi nach, ja, hast jetzt 2 Jahre Central Michigan Tackle gespielt, jetzt gehst du in die NFL und machst halt direkt den Left Tackle in einer Offensive Line, in der halt ein Quarterback ist, der sehr stabil ist, sag ich mal. Also der doch mittlerweile statischer spielt, als was er das vor 5, 6 Jahren noch getan hat.
Aber du hast auch Ryan Kelly und Quentin Nelson in der Interior Line und Brandon Smith. Also du hast da schon Namen drin.
Das sehe ich nämlich genauso. Und deswegen finde ich auch, dass du jetzt einfach auch einem Bernhard Zeit geben musst. Ich meine, den hat man gedraftet, und der soll da, denke ich, auch spielen. Klar, suchst du nach Alternativen. Das ist auch voll in Ordnung. Aber ich würde das tatsächlich weiter versuchen und da eher nochmal auf Guard gucken. Für mich ist das eine Line, gerade auch hinter einem jungen Quarterback auch, der eventuell ein bisschen mobiler ist. Du musst ja auch gucken, was sind jetzt deine Vorzüge, wie wird das Blocking-Scheme zukünftig aussehen. Du hast eben mit Bernhard Reimann vor allem einen sehr athletischen Tackle, wo man eben darauf auch Wert legen sollte, also mit Outside-Zone-Blocking und solchen Dingen. Da musst du halt mehr mitmachen. Dann kannst du seine Stärken da auch ausspielen. Ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt auf den Draft der Colts, was Quarterbacks angeht, was auch die anderen Positionen angeht. Dort auch eher nochmal hin Richtung, was macht die Offensive Line. Es ist nicht viel Geld da, ein paar Spieler will man noch halten. Ich bin vielleicht tatsächlich eher bei so Leuten, wo ich sage, wer passt schematisch, wer hatte im Draft damals einen großen Hype, ist jetzt, hat das nicht unbedingt erfüllt, würde aber zu uns halt gut passen. Und dass du halt zum Beispiel einen Cornerback wie Isaiah Oliver, der immer weniger Spielzeit bekommen hat, aber zu Gus Bradley halt passt. Also der ist groß, der hat lange Arme, der kann unterschiedliche Schemata spielen, also kommt vor allem so über die Vielseitigkeit. Und das ist vielleicht etwas, was man bei den Falcons mit dem Trainerwechsel, dann nachdem er ja am Anfang unter hilf mir kurz, Head Coach damals, Dan Quinn, anfangs ja noch gespielt hat, ne? Und dann später halt nicht mehr, der dort jetzt bei den Colts aber wieder eine Rolle haben könnte. Und das sind Spieler, auf die ich vielleicht, ey, der ist noch nicht mal 25, glaube ich, wo ich dann was reinstecken würde, weil die Colts bauen jetzt ein Team auf, was in 2-3 Jahren dann auf dem Level sein soll. Und dann passt so ein Isaiah natürlich ganz gut, weil der dann, wenn das aufgeht, dann diese Rolle einnehmen kann. Oder ein Julius Brands im Draft. Also wenn du den dann demnächst mal siehst im Vorfeld, wirst du auch sagen, jo, das ist ein Gus Bradley Corner. Der ist, weiß ich nicht, 1,90 Meter groß und kann sich im Stehen die Kniekehle kratzen. Das ist
das kann ich auch.
Ja, super.
Bin nicht ganz so agil, aber zumindest lange Arme.
Alles gut, alles gut. Zum Corner, das ist natürlich nochmal eine andere Nummer, aber
okay, wären die Colts eine Überraschung für dich in dieser Free Agent oder werden sie einfach wieder enttäuschen?
Also, ich glaube, das größte Signing, was kommen könnte, wäre so ein James Bradbury oder so, halt wirklich, dass man auf den Corner geht, ne?
Hast du Gilmore und Bradbury, das wäre eigentlich ganz nice.
Ja, das wäre ganz nice, aber ich sage auch, es ist unwahrscheinlich. 12 Millionen Cap. Ne? Also. Du darfst auch nicht vergessen, du musst ja auch Flexibilität halten. Ich meine, wir reden jetzt gerade davon, die Colts traden vielleicht hoch. So ein First Pick, der kriegt halt auch in seinen ersten Jahren mehr Geld als der vierte Pick. Und auch das musst du dir halt halten. Also du kannst jetzt nicht, sagen, das Cap Space liegt bei 12 Millionen. Wenn die Colts definitiv noch hochtraden werden, wird das da nicht liegen. Das heißt, du kannst jetzt nicht auf null runter. Du musst dir auch da eine gewisse Flexibilität lassen, damit du dir das letztendlich im Draft auch leisten kannst, nicht nur einen Quarterback zu draften, sondern dem auch einen ordentlichen Vertrag zu geben.
Ich würde sagen, wir kommen zu den Tennessee Titans. Die Tennessee Titans, die Jahre zuvor eigentlich immer meiner Meinung nach über ihren Möglichkeiten gespielt, dieses Jahr das letzte Mal so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten. Irgendwie, es war keine schlechte Saison, aber es war jetzt auch nichts Berauschendes. Sie sind 7-10 gegangen. Sie haben schon einige Cuts gemacht mit Cunningham, Woods und Taylor Levan. Haben sie sich jetzt einen Capspace von knapp 10 Millionen zusammengecuttet. Sie haben auch noch zusätzlich ein paar Free Agents wie Austin Hooper oder Dennis Daly oder Aaron Brewer. Sie haben aber auch Needs. Also du merkst bei den Titans, die sind so ein bisschen in die Jahre gekommen. Da muss ein bisschen frischer Wind rein. Deswegen, gut, sie haben AJ Brown abgegeben. Jetzt hat das mit Burks noch nicht so 100% hingehauen alles. Aber du hast immer noch mit Derrick Henry einen Workhorse, der jetzt auch fit war. Du hast mit Ryan Tannehill einen soliden Quarterback, der ein Starter ist, ja, aber der dich auch nur bis zu einem gewissen Grad bringt. Also ich bin der Meinung, du musst bei den Titans zumindest mal über einen jungen Quarterback nachdenken, den du hinter Tannehill aufbaust. Du brauchst Waffen und du brauchst auch eine O-Line. Du hast du brauchst Verstärkung in der O-Line, weil deine Defense ist gut. Du hast tatsächlich, finde ich, mit dem Core Kevin Byard, Christian Fulton, Jeffrey Simmons, Harold Landry, da ein Core zusammen, die ich echt gut finde. Also gerade Jeffrey Simmons und Kevin Byard gefallen mir halt richtig gut. Aber das heißt, die Offense muss da auch irgendwie hinterherkommen. Die Defense wird stabil sein. Und ich habe mir jetzt Isaiah Wynn von den Patriots aufgeschrieben. Der kann Tackle und Guard spielen, der hat eine gewisse Erfahrung, war mal ein First-Rounder, ist dem Hype nicht ganz gerecht geworden, der hat eine gewisse Qualität, der ist ein Starter in der Liga. Und auch ein gut solider bis guter Starter in der Liga. Der wird aber nicht so teuer sein, glaube ich, und würde den Tennessee Titans in der O-Line auf jeden Fall weiterhelfen. Aber du brauchst auch Waffen. Also du musst in irgendeiner Form Tannehill auch Waffen geben, weil der braucht Platz. Weil wenn AJ Brown hat ihm halt diesen Platz gegeben, damit er auch selber laufen konnte und damit auch Derrick Henry laufen kann. Deswegen, wo geht's hin für die Titans? Ist das jetzt so ein Übergangsjahr für die, bis sie dann komplett den Cut machen und dann sagen, okay, wir setzen jetzt auf junges Talent, aber jetzt wollen wir es nochmal wissen? Oder versuchen die sozusagen so einen soften Rebuild zu gestalten irgendwann?
Also was ich gerade so erfahre und lese über die Titans und ihre Pläne für diese Offseason, klingt das alles eher nach dem Cut in diesem Jahr. Also, und das sind nicht jetzt erstmal nur die Entlassungen, von denen wir reden, sondern Jeffrey Simmons soll angeblich sogar auf dem Trade-Block sein, also soll geshoppt werden, soll ein Spieler sein. Das wird auch in Verbindung mit den Chicago Bears genannt, weil die können den Three-Technique Defensive Tackle wunderbar gebrauchen, haben den First Pick. Wir können uns davon verabschieden, dass die Tennessee Titans im letzten Jahr ihren Quarterback gedraftet haben. Das war in Runde 3. Bei allem, was von Malik Willis vor dem Draft gesagt wurde, das ist nicht das, was die Tennessee Titans von ihm gehalten haben. Sonst hätten sie ihn nämlich in Runde 1 geholt und nicht erst in Runde 3. Das ist der Punkt. Dementsprechend ist es gut möglich, dass die Titans mit in diesen Quarterback-Markt gehen. Ja. Und versuchen auch an den First Pick zu kommen. Das Ding ist, wie gesagt, alles, was man hört, ist, die wollen sich verjüngen, die wollen radikal ihr Team verändern. Die haben die Möglichkeit jetzt einfach, Matt Rabel ist jetzt ein gestandener Coach bei den Titans. Der hat jetzt auch mehr Verantwortung, was die Rosterplanung und alles betrifft. Und es macht halt stark den Anschein, dass man das Rabel das jetzt auch voranbringt. Also, dass er jetzt sein Team aus den Titans baut, dass er, dass du seine Handschrift noch mehr daran findest und vor allem, dass er jetzt ein Coach ist, der wegen ein, zwei schlechter Jahre nicht gleich Gefahr läuft, seinen Job zu verlieren, sondern dass er diesen wichtigen ersten Step quasi raus aus dieser, ja, First-Year-Coach-Zeit rauszuwachsen. Er ist jetzt einer dieser gestandenen Coaches, die man nicht gleich in Frage stellt, wenn sie... Ja. Wenn
der für Qualität steht. Also der einfach für, ne, also Rabel wäre für mich ein Kandidat deswegen, wo ich immer noch glaube, okay, deswegen schaffen es die Titans auch mit schlechterem Personal irgendwie 8 Siege zu holen.
Und das ist der Punkt, genau. Du wirst dich wahrscheinlich aus Titans Sicht, egal wie du diesen Kader jetzt umbaust, nie in einer Situation befinden, dass du sagst, hey, wir werden Top 5 draften und suchen uns einen Quarterback, sondern du bist jetzt eigentlich dadurch, dass du an Platz 11 dran bist, schon relativ weit vorne. Zumindest ist das, ja, ist das die Haltung von den Titans, die sie haben. Und jetzt halt ein Team neu aufzubauen, vielleicht auch einige vermeintliche Schlüsselspiele abzugeben, würde jetzt einfach dazu passen. Und ich sag mal so, für mich würde zu dieser Haltung, wenn das denn die Haltung ist, würde an der Stelle Devin Bush passen. Der ist auch noch keine 25 Jahre alt, was man gar nicht denkt, weil gefühlt ist er echt schon lange in dieser, ja, Liga. Wie gesagt, ist aber irgendwie 24,5. Und das ist so ein Spieler, glaube ich, der würde zu Rabel passen, der, du kannst um Bush, kannst du dann diese neue Defense, die du jetzt ja angeblich kreieren willst, weil Jeffrey Simmons abgeben ist jetzt wirklich schon ein Brett. Also dann reden, ja, wir wirklich von einem radikalen Umbau der Defense und wahrscheinlich auch ein Stück weit schematisch nochmal, ja, vielleicht mehr in die Moderne reingehen, was man Rabel ja auch immer so ein bisschen noch so, wenn man ihm was vorwerfen konnte, dann vielleicht so ein bisschen, dass so sein Ansatz doch noch so ein bisschen klassischer Natur ist, sag ich mal. Aber wir wissen ja auch nicht, inwiefern dort ein GM eben auch seine Handschrift klar drin hatte. Und das wäre jetzt ein Weg. Devin Bush, ein sehr moderner Linebacker, den ich da sehr interessant finde. Und der eben, ja, um den das aufgebaut werden kann. Also der eine Schlüsselfigur für die nächsten Jahre werden kann. Rabel war, glaube ich, selber Linebacker oder kommt zumindest aus dem Linebacking-Coaching, sieht dort eben einen Fokus auch, dass dort eine Schlüsselrolle, ein Sprecher quasi auf dem Platz sein muss. Und das hat Bush ja bei den Steelers tatsächlich auch schon gemacht. Also das, so sehr man seine Leistung vielleicht auch im letzten 2 Jahre kritisieren kann, was alles nicht mehr so toll gewesen ist, er war auf jeden Fall ein Vocal Leader auf diesem Feld und daher würde er für mich ganz gut passen bei den Titans.
Definitiv. Und ich, also wenn Jeffrey Simmons getradet wird und Kevin Byard ja dementsprechend dann wahrscheinlich auch auf dem Trade-Block steht, das wäre schon eine krasse Nummer. Ich finde immer noch Rashard Weaver als Linebacker eigentlich sehr interessant. Der hat mir letztes Jahr richtig gut gefallen. Einfach nur in der Draft-Vorbereitung, daran kann ich mich noch erinnern. Vielleicht kriegt er jetzt eine Chance. Und der hatte immerhin 5,5 Sacks letztes Jahr. Der war gar nicht, also der hat schon ein bisschen was gerissen. Als Blitzer.
Ja, auf jeden Fall. Und du darfst ja nicht vergessen, also Bush würde dann mit David Long zusammenspielen. Ja. Dann hast du Bud Dupree ja noch in diesem Team. Das, Ja, und die Steelers hatten halt echt immer eine gute Defense. Also die haben auch gute Leute geholt damals immer. Ich könnte mir das vorstellen, dass Rabel das gefällt. Sollte man zumindest einmal beim Kopf behalten. Die Titans eher ein Team, was verkauft und nicht was einkauft in diesem Jahr.
Kommen wir zu den Jacksonville Jaguars. Die Jacksonville Jaguars, die Überraschung, die positive Überraschung der AFC South. Letztes Jahr 9-8 haben die Division gewonnen, sind jetzt aber auch, haben sich auch weiterentwickelt. Doug Peterson, definitiv der richtige Mann gerade als Head Coach. Trevor Lawrence einen Schritt nach vorne gemacht. Christian Kirk sich schon als guter Receiver etabliert, also auch den Vertrag irgendwo gerechtfertigt, was man vorher in Frage gestellt hat. Also gerade wir hier von Football Quark, also ich habe mich wochenlang über diesen Vertrag lustig gemacht. Aber er hat einen guten Job gemacht, das muss man mal ganz klar sagen. Jetzt haben sie aber das Problem, sie sind mit 18 Millionen über dem Cap. Sie können Shaquille Griffin noch cutten. Das bringt ihnen sozusagen 13 Millionen Ersparnis, liegt aber auch sozusagen 4 Millionen Dead Cap hin. Sie haben einige Free Agents mit Evan Ingram, Marvin Jones, Arden Key, Javon Taylor, die alles Leistungsträger waren. Also gerade Ingram, Jones und Taylor waren absolute Leistungsträger. Sie haben schon mit Roy Robertson Harris verlängert. Das weiß ich, dass dir das gefällt. Aber trotzdem, dieses Team ist jetzt gerade schwer zu greifen. Wo willst du das hinentwickeln? Ich meine, du hast Calvin Ridley, der jetzt irgendwie aus der Suspension wiederkommt. Also hättest du da theoretisch, wenn fit und spielfähig, einen Elite-Receiver, dann bräuchtest du von den Namen her eigentlich nur noch Offensive Line und Secondary, um eine richtig starke Mannschaft zu haben.
Ich muss einmal kurz sagen, warum mir das so gefällt.
Ja, auf jeden Fall.
Und zwar hat Roy Robertson Harris mehrere Jahre als Undrafted Free Agent hinter Akeem Hicks in der Defensive Line der Chicago Bears gespielt, hat dort glänzend gespielt, jedes Jahr wirklich, es hat super viel Spaß gemacht, dem zuzugucken, der war auch produktiv, hat wichtige Sacks gemacht, kommt bei, ja, dadurch, dass er halt nie ein Spiel gestartet hat, trotzdem auf seine fast 9 Sacks, die er gemacht hat. Und der Hammer ist aber, weil das sind halt die Regularien der National Football League, wenn du Undrafted Free Agent bist und du kommst nicht auf deine Spielzeit, also auf deine Starts, auf deine Career Starts, dann bist du halt immer in diesem Extra Restricted Free Agent oder Restricted Free Agent bist du gefangen. Das heißt, Teams haben die Möglichkeit, dich für ja geringe Grundgehälter länger zu binden. Und das ist halt der Grund, warum er zwar regelmäßig neue Verträge bekommen hat, aber im Endeffekt in seinen ersten 4 Jahren in der NFL rund 2 Millionen US-Dollar verdient hat. Und das ist gemessen an der Spielleistung halt ein Witz. Also klar, ja, wir werden alle sagen, hey, 2 Millionen US-Dollar in 4 Jahren verdienen, nehme ich. kann ich gut von leben, ist in Ordnung. Das wird für Roy Robertson Harris sicherlich auch gelten, aber mich freut es irrsinnig, dass er jetzt, nachdem er wirklich lange Zeit einfach immer wieder darauf warten musste, dass man ihm dieses Geld überhaupt geben muss, weil man war einfach nicht dazu verpflichtet, dass er jetzt halt richtig eincasht. Und jetzt hat er halt den Contract bekommen, den er, finde ich, von dem, was er jede Woche zeigt, eben auch verdient. Und hat jetzt, glaube ich, insgesamt garantiert über 3 Jahre erstmal knapp über 20 Millionen, davon garantiert mehr als 14. Das ist dann so die Hausnummer, die er verdient. Das wollte ich nur noch mal eben so am Rande erwähnen, dass es ja diese Spieler halt auch gibt und nicht nur im Rande, großen, schillernden, ja, am Rande. Ja, für mich sind die Jaguars, ey, ganz ehrlich, Jags-Fans, ich weiß nicht, wie viele es da draußen gibt in Deutschland, aber das ist doch klar, die große Free Agency war im letzten Jahr. Also, das passiert jetzt dieses Jahr nicht schon wieder. Die haben letztes Jahr verdammt viel Geld ausgegeben, hatten auch die Möglichkeit und jetzt ist man sogar ein Stück weit im Minus. Jetzt geht es darum, eben einfach in die Tiefe zu investieren und nicht in die, ja, man hat ja mit Calvin Ridley sogar günstig schon den ersten Free Agent, wenn man so will, gelandet, der ja auf jeden Fall schon mal kommt und das Receiving Core nochmal verstärken kann. Also ich sehe an der Stelle eher so Leute wie Swing Tackle Guard, ja, so ein Kramer zum Beispiel von den Detroit Lions oder so, der einfach, der kostet wenig, der kann mehrere Rollen in der Offensive Line spielen. Wenn es gut läuft, macht er nicht ein Spiel, weil sich niemand verletzt. Wenn doch, kann er halt in verschiedenen Rollen reinkommen. Das ist so das, wo die Jaguars jetzt hin müssen. Also man hat in der Peak, in der Spitze hatte man letztes Jahr ein gutes Resultat, aber in der Tiefe, in der Breite des Teams hat es halt einfach noch gefehlt und das sollten jetzt die Positionen sein. Also das sollte jetzt das sein, worin die Jaguars investieren und das werden keine großen Namen sein, das werden einfach ein paar Spieler sein und da muss man, denke ich, auch mal die ersten paar Tage der Free Agency abwarten, bevor man da Signings miterlebt.
Also ich bin jetzt gerade tatsächlich bei den Jacksonville Jaguars, bei meinem Wunsch-Free Agent, den du letzte Folge ganz häufig erwähnt hast, Easton Pocic. Ich glaube, dass das jemand ist, der auch den Jacksonville Jaguars direkt weiterhelfen würde, ab einem gewissen Level. Und ich glaube halt, die müssen sich halt auch Trevor Lawrence wird nächstes Jahr einfach besser sein. Er spielt dann unter das zweite Jahr unter Doug Peterson und wird das System noch besser verstanden haben und auch ein Jahr mehr in der NFL sein. Und die Waffen Travis Etienne oder Christian Kirk sind natürlich auch einfach dann interessant. Und man muss gucken, kriegt man das vielleicht auch noch hin, hier einen Veteran zu verpflichten, der interessant sein kann, um ihrer Favoritenrolle. Und das würde ich eben schon sagen, sie sind jetzt Favorit in ihrer Division.
Yep.
Dann auch gerecht zu werden. Deswegen, wir kommen zur NFC South. Die Atlanta Falcons oder NFC South, die ausgeglichenste Division. Atlanta Falcons 7-10 sind ein Capspace-Team. Die haben Mariota schon gecuttet, meine ich, haben jetzt 66,7 Millionen, haben aber noch mit Lorenzo Carter, Caleb McGarry, Zacharius, Rashawn Evans immer noch eigene Free Agents, haben meiner Meinung nach quasi überall einen Need, weil, so wie ich gehört habe, eventuell wollen sie mit Desmond Ridder in die Saison gehen. Sie haben mit Caleb McGarry einen O-Liner als Free Agent, den ich zumindest als Runblocker eigentlich sehr, sehr gut finde, der auf jeden Fall einen Markt haben wird. Da ist die Frage, können sie den halten? Und allgemein bei den Atlanta Falcons, sie haben Pitts, sie haben Drake London, da sind also schon Waffen in irgendeiner Form da. Aber ich weiß nicht, also wenn sie jetzt keinen Quarterback haben, was sollen sie tun? Also ich würde dann erstmal alle anderen Löcher in irgendeiner Form stopfen. Das heißt, ich würde mir einen zweiten Cornerback holen, auf Safety investieren, Edge Rusher, dringend in die Defense Line investieren außerhalb von Gary, und wenn ihnen ein Quarterback sozusagen zufällt, dann auf jeden Fall zuschlagen. Aber ich war jetzt hier bei Clarin Ferrell. Ich glaube, dass der günstig ist. Ich glaube, dass der da helfen kann und dass er da nicht so viel Aufmerksamkeit kriegt. Aber das ist ein ehemaliger First Rounder, der auf Edge Rush, glaube ich, gut helfen kann. Ich sage nicht, dass die Atlanta Falcons jetzt unfassbar auf ihren Capspace achten sollten, aber man muss auch nicht Geld für irgendwas raushauen. Und ich glaube, an dem Punkt, wo die Atlanta Falcons sind, wäre es schlau, auf jemanden zu setzen, der sich vielleicht noch ein bisschen beweisen muss oder wieder beweisen muss. Wie ist deine Meinung?
Ich gehe tatsächlich einen ganz anderen Ansatz bei den Falcons. Und zwar sage ich mir, du kannst jetzt dieses Geld streuen, indem du auf verschiedene Baustellen auf einmal eingehst. Ja. Oder du setzt dir jetzt in den Kopf und sagst, okay, wir machen jetzt einen Mannschaftsteil, der wird sowas von brutal gut, weil wir doch bereits eine Grundlage haben, wo jetzt noch ein paar Free Agents fehlen, ein paar erfahrene Spieler auch. Und dann wird das einfach so ein richtiger, ja, Riegel. Und da bin ich in der Secondary der Falcons, weil wir haben mit AJ Terrell einen erstklassigen Cornerback. Und wir haben mit Richie Grant einen super Safety, der bei den Falcons im letzten Jahr noch gar nicht das spielen durfte, wofür er eigentlich bekannt ist. Der war am College ein übertrieben guter Ballhawk, der einfach als Single High Safety alles abgegrast hat, was der abgrasen konnte. Und der musste letztes Jahr viel zu viel an der Line of Scrimmage spielen, viel zu viel als Abräumer herhalten und so. Dabei ist das gar nicht unbedingt das, was Rich Grant ist. So. Und jetzt sag ich mal, jetzt hast du das Geld, was du ausgeben kannst, und du holst jetzt Marcus Peters, der sicherlich kein Nummer 1 Cornerback mehr ist, aber einfach ein super erfahrener Cornerback ist, und neben dem Terrell, der einfach jung ist und die Nummer 1 aus dem Spiel nehmen kann, ein super Spieler ist, der quasi, ja, der ist mit jedem Nummer 2 Receiver halt auch schaffen kann, mitzuhalten. Und darfst ja nicht vergessen, du spielst in dieser Liga unter anderem, auch wenn die gerade noch einen Quarterback suchen gegen die Buccaneers mit Chris Godwin und Mike Evans. Also du brauchst jetzt nicht nur irgendwie eine 2, du brauchst schon da was Ordentliches. Und Max Peters, knapp über 30 Jahre alt, hat sicherlich noch ein, zwei gute Jahre im Tank, die du
aber von ihm nicht gewinnen kannst.
Hä?
Meinst du, er will nicht gewinnen?
Naja, der hat ja jetzt schon bei Teams gespielt, mit denen er gewinnen konnte, also.
Aber es nicht gemacht hat.
Nö, aber vielleicht ist das jetzt einfach mal der Punkt, wo diese Teams sich auch nicht mehr bei melden werden, ne? Und mein Safety ist Adrian Amos.
Okay.
Zum einen, weil es im Front Office der Atlanta Falcons Leute gibt, die ihn kennen. Und zum anderen ist Adrian Amos, wir haben das oft gesehen, bei den Bears hat er das zum Beispiel auch gespielt, als ein Eddie Jackson damals in die National Football League kam. Da war Adrian Amos der Abräumer vor ihm. Der einfach, ja, der kann auch Sideline zu Sideline spielen, der kann kurz spielen, hat die Instinkte und er schafft es einfach mit der Erfahrung, die er ja mittlerweile auch hat. Jetzt ist er eben auch 30, knapp 30 plus. Dir als Spieler hinter ihm Freiheiten zu geben, die du normalerweise vielleicht nicht kriegst. Und Richie Grant würde die dadurch kriegen. Und wenn die beiden kommen, wenn die Falcons das hinkriegen, dann sag ich mal, dann bist du gehaltstechnisch, da gibst du nicht mal 20 Millionen pro Jahr für aus. Also du hast halt immer noch Geld da. Aber du hättest eine Secondary, die schlagartig für die nächsten zwei Jahre eine der Besten der Liga sein kann. Und das gibt dir einfach ganz viele Möglichkeiten fürs weitere Spiel. Also davor können einfach auch Pass-Rusher besser aussehen, die vielleicht nicht die Qualität haben oder die ich jetzt jung drafte hier in dieses Team, ne? So, die bekommen dadurch einfach Möglichkeiten. Also ich sehe halt einfach die Falcons an der Stelle, mach doch einfach mal eine Gruppe mal wieder so richtig, richtig krass. So. Und das kann doch eine Secondary sein.
Ja, aber ich verstehe noch nicht ganz, wo sehen sich die Falcons? Wie, also glauben die, dass sie gewinnen können nächstes Jahr?
Irgendwas? Also ich finde, in dieser Division sollte jedes Team sich zumindest die Frage stellen, können wir die Division gewinnen? Und mit Desmond Ridder hast du jetzt einen Quarterback, mit dem du den du weiterbringen willst. Du hast mit Kyle Pitts und mit Drake London anständige Passempfänger. Und ich finde, da kannst du überall Leute hinzufügen. Also du hast in der Spitze, hast du eigentlich auf vielen Positionen bereits gute Leute. Also du hast halt einen sehr guten Cornerback, du hast einen sehr guten Receiver, du hast einen sehr guten Tight End. Drumherum fehlt es halt da noch so ein bisschen. Und da denke ich, kannst du auch viel mit Draft-Möglichkeiten zum Beispiel in späteren Runden was machen. Aber um eben dieses Team dann, sag ich mal, im nächsten Jahr tatsächlich schon dahin zu bringen, dass man sagt so, hey, mit denen schaffen wir es in die Playoffs, wäre halt eben so eine Secondary zum Beispiel das, wo ich sage, jo, da haben die Teams in der eigenen Division, weil das Quarterback-Level wird nicht hoch sein. Also egal, wen die Panthers jetzt draften und was die Saints machen, das Quarterback-Spiel in dieser Division wird wahrscheinlich das Schwächste sein in der kompletten Liga. Ja, und wenn du da mit einer richtig starken Secondary drauf antwortest, dann kann das alleine schon dafür reichen, dass du in dieser Division einfach, ja, diese 6 Spiele holen kannst oder 5 von 6, sag ich mal.
Ich würde sagen, wir kommen zu den New Orleans Saints. Die New Orleans Saints 7-10, minus 30 Millionen Cap Space immer noch. Sie haben mittlerweile, glaube ich, Jameis Winston gecuttet. Das hat für 11 Millionen Dead Cap gesorgt und 4,4 Millionen gespart. Sie haben eigene Free Agents, die aber teilweise auch noch Void Years haben, so wie Michael Thomas oder Jarvis Landry oder Marcus Davenport oder Andy Dalton. Dadurch ergeben sich natürlich Needs. Also wenn du Jameis Winston cuttest und Andy Dalton halt Free Agent ist, dann hast du ein Need auf Quarterback. Ne? Du hast seit Jahren ein Need in der Defensive Line außerhalb von Cam Jordan. Und du brauchst auch einen zweiten Cornerback in irgendeiner Form. Und die Frage ist, du hast gar kein Geld und eigentlich wird dieser Kader, der mal ein richtiger Qualitätskader wäre, eigentlich nur Jahr für Jahr ausgedünnt. Und deswegen, du brauchst Tiefe, quasi auf jeden Position, aber du brauchst einen QB und du brauchst einen Defensive End. Und ich war so ein bisschen bei Arden Key, weil ich glaube, den kriegst du, wenn du es irgendwie hinkriegst, ein bisschen Capspace freizuschaufeln, dann ist Adam Key jemand, der gegenüber von Cam Jordan funktionieren kann. Wie ist deine Meinung? Was ist mit den Saints in deren Situation? Sieht man die erst in 2 Jahren wieder kompetitiv?
Also ich gebe dir bei Key recht. Das ist ein Spieler, der dich hier besser machen kann, wenn Marcus Davenport weggeht. Das Ding ist echt, die Saints müssen sich doch mal überlegen, wo sie eigentlich gerade stehen. Und wenn du mich fragst, sind die Falcons gerade näher an einem Division-Titel als die Saints, so wie der Kader jetzt gerade dasteht. Weil
ja, definitiv.
Du hast keinen Quarterback, du hast nichts, genau. Du hast Chris Olave und der soll es jetzt alleine richten.
Alvin Kamara.
Ja, Entschuldigung, genau. Und der wird ja auch nicht jünger. Also das hat für mich einfach momentan überhaupt keine Zukunft, was dort passiert. Aber
du hast auch eine gute O-Line. So, das muss man auch ganz klar sagen. Penning, Pete, McCoy, Ruiz, Ramchick, das ist gut.
Und das sind auch Sachen, das ist gut, dass das da ist, weil dadurch brauche ich nicht lange, um wieder was aufzubauen, weil gewisse Grundpfeiler sind ja da. Chris Olave hat angedeutet, dass er langfristig ein Nummer 1 Receiver in dieser Liga sein kann. Den findet man nicht einfach mal eben so. Also, haben die Saints. Die Saints haben einen guten Running Back, ja. Die haben eine gute Offensive Line. Auch die musst du erstmal zusammenstellen und auch zusammenhalten. So, das macht schon mal viel. Aber du bist momentan einfach so, weiß ich nicht. Die Saints würden gut daran tun, endlich mal Luft zu holen, alte Verträge auslaufen zu lassen, Luft zu holen, Geld einzusammeln, damit man eventuell auch mal eine Free Agency hat, wie die Falcons halt in diesem Jahr, wo man sagen kann, hey, wir haben die Möglichkeiten zu investieren. Wir haben jetzt einen jungen Quarterback und wir geben jetzt mal ein bisschen Geld aus, ne? Und dann wird es vielleicht eher ein Khalid Kareem oder so auf Pass Rusher statt Key, weil man dieses Geld einfach nicht ausgibt und sagt so, ey, ganz ehrlich, wir müssen nur irgendwie dieses Jahr mal mitspielen. Und ein bisschen was fällt dabei wohl ab. Ich bin mir auch ganz ehrlich nicht sicher, was das Team tatsächlich von Dennis Allen hält. Ist er doch nur ein Platzhalter oder ist er mehr? Auch da, ich glaube, die Saints müssen erstmal beantworten, was sie überhaupt wollen. Weil momentan fragst du dich wirklich, ist ihnen das selber überhaupt bewusst, wofür sie die nächsten 2 Jahre die Reise hingehen soll? Und ein Stück weit ist es sicherlich auch dem geschuldet, dass deren Division überhaupt diese Möglichkeit schafft, weil du bist halt nicht weit davon weg, in die Playoffs zu kommen. Und Playoff-Football ist immer geil. Also egal, welche Chancen du dort hast, du kannst, wenn du die Division gewinnst, hast du schon mal ein Heimspiel mehr im Jahr. Das ist, wenn du 8 Heimspiele hast im Jahr, nicht gerade wenig Geld, was du plötzlich auch mehr einnimmst als Franchise, als Teambesitzer. Das darf man alles nicht mal eben klein bewerten. Und wenn du so nah dran bist, dann sagst du dir natürlich auch, hey, das schaffen wir. Die Frage ist nur,
es ist auch eine Frage der Franchise-Mentalität. Ich glaube, die Saints waren immer im Win-Now-Modus und da mussten sie sozusagen, da kommen sie auch so schnell nicht raus. Die kennen das nicht, dass sie irgendwie sagen, nee, wenn wir 7 Siege holen, dann ist die Saison okay. Nee,
ja, natürlich. Natürlich.
Das Ziel ist immer das Maximum.
Ja, wir sind vergleichbar mit dem, wo die Patriots auch jetzt nach dem Abgang von Tom Brady waren, nur dass man da sogar noch den Head Coach behalten hat. Ich finde, man muss sich das einfach eingestehen aus Saints Sicht, dass das jetzt mal der Zeitpunkt ist, wo es eben nicht weiter nach vorne geht, sondern wo man mal einen Schritt zurückgehen muss, um wieder nach vorne zu gehen. Und ob Key dann die richtige Wahl ist oder vielleicht noch ein richtig teurer Pass-Rusher, wobei ich bei Key noch gar nicht sicher bin, ob er in der Free Agency nicht das Geld sogar realisiert, weil er tatsächlich Hoffnung macht auf darauf, ein richtig guter zu werden, bin ich nicht von überzeugt. Nee.
Kommen wir zu den Carolina Panthers. Auch die sind 7-10 gegangen. Letztes Jahr ein Team, wo ich sage, hey, ihr habt unter, ich glaube, Wilkes hieß der Coach, nochmal einen richtig guten Job gemacht. Sind nur 4 Millionen im Minus im Capspace, das kriegt man auf jeden Fall hin. Man kann Damian Wilson cutten, spart dadurch 3,6 Millionen und hat nur 1 Million an Dead Cap, hat aber auch eigene Free Agents, nämlich Ioannidis, Boseman, Dante Foreman, Miles Hartsfield und Sam Darnold. Das heißt, du brauchst einen Quarterback. Ich gehe davon aus, dass du ihn draftest oder versuchst zu draften. Du brauchst Receiver, weil DJ Moore alleine reicht wahrscheinlich nicht. Du brauchst einen Interior Line und du brauchst Linebacker. Und natürlich hast du Terrace Marshall, du hast Chai Smith, du hast Laviska Shenault, aber du brauchst neben DJ Moore einfach noch einen Linebacker. Und eigentlich musst du, ich sag's selten, aber vielleicht...
Receiver meinst du, ja. Ja,
ja, Receiver. Du brauchst eigentlich, ich sag's selten, aber vielleicht Donte Foreman solltest du als Running Back eigentlich auch halten. Also den finde ich schon echt stark. Aber mein Wunsch-Free Agent, und wir haben es schon erwähnt, ist in dem Fall bei dieser guten Defense mit Brian Burns, mit Derrick Brown, mit Ioannidis, mit Retu Crossmatos, also Ioannidis würde ich übrigens auch halten, mit Dante Jackson und JC Horn, mit CJ Henderson auf Corner, mit Jeremy Chinn als Safety. Also die gefallen mir richtig gut. Was mir nicht gefällt, ist das Linebacker-Core. Und hier sehe ich Tremaine Edmonds als Playmaker und als Leader. Um dieses Defense als aufs nächste Level zu heben.
Hört sich gut an, auf jeden Fall. Also kann ich nichts gegen sagen.
So. Ja, die Frage ist, was würdest du jetzt mit dieser Offense machen? Das, weil Tremaine Edmonds ist jetzt hier, Carolina Panthers, der wird jetzt hier verpflichtet. Aber genau. Was würdest du mit der Offense machen? Die sind eigentlich, die haben Ikem Okwonu und Taylor Moten als Tackle-Duo. Das finde ich, Tandem finde ich eigentlich okay.
Ja.
Aber Interior finde ich das nicht so ordentlich, was da rumläuft. Also Christensen, Elflein, Corbett, ja, come on. Also das hilft halt nicht.
Hier kannst du was tun. Also die Panthers sind in dem Sinne in einer glücklichen Lage, dass sie alles auf die Karte, wir versuchen im Draft vorzutraden und unseren Wunsch Quarterback zu holen, setzen können. Weil sie mit PJ Walker und Matt Corral zwei junge Quarterbacks im Team haben, bei denen du halt sagen kannst, okay, wir haben alles versucht, aber wir haben noch einen, der kommt jetzt von einer Verletzung in sein zweites Jahr, und wir haben einen, der ist immer solide, mit denen, also die müssen keinen Veteran verpflichten. Das sehe ich ja nicht so. Ne? Ja. Die können das mit denen mal, wenn es halt echt blöd läuft im Draft und die Karten fallen nicht so, wie man sie gerne haben möchte, ne? Da macht man das eben mit Walker und Coral, und die Saison wird trotzdem eine interessante, weil du jetzt zum Beispiel die Entwicklung von Coral dann begutachten kannst, und ich sag mal, auch medial kriegst du das verkauft, dass das spannend ja wird. Dann ist Matt Corral eben plötzlich derjenige, an dem man glaubt. Ganz einfach. Ja. Tatsächlich merkt man aber gerade, wenn man Frank Reich zuhört, der Junge ist ja sowas von verknallt in Bryce Young, das ist ja der Hammer. Also wenn der über Bryce Young redet, dann muss man sich wirklich als GM schon die Frage stellen, ich muss dem eigentlich diesen Wunsch unbedingt irgendwie möglich machen, weil der feiert diesen Quarterback aufs Übelste. Die Panthers dementsprechend werden richtig viel reinhauen, um an 1 zu kommen, praktisch dann ihren 9. Pick auf jeden Fall dann zu tauschen und ja, einiges reinzulegen. Ich kann schon mal anteasern, ich werde am Freitag einen Artikel veröffentlichen, wo es genau darum gehen wird, was sind eigentlich sinnvolle Trade-Pakete? Also, weil wir sehen immer Trades, und was ist denn tatsächlich eigentlich so, wenn wir das mit historischen Trades auch vergleichen, was ist denn realistisch eigentlich, was man verlangen kann und verlangen möchte? Das schon mal dazu. Und da sind die Panthers natürlich ein spannendes Team, weil die definitiv auftauchen werden. Ich denke, Interior an dieser Stelle das Team zu verstärken, weil egal, ob du auf Matt Corral setzen musst oder ob du Bryce Young am Ende kriegst, Interior, die Line besser zu machen, ist dort der richtige Weg. Und ich bin da jetzt bei Ben Powers gerade hängen geblieben, der für mich ein sehr guter Guard ist, der auch schematisch passt, weil er aus so einem Spread-Konzept eigentlich üblicherweise kommt, weil er auch Outside-Runs gut mitgehen kann. Dort, denke ich, kannst du auf Running Back. Ich habe überhaupt nichts gegen Donte Foreman. Ich habe auch tatsächlich nichts gegen Chuba Hubbard. Ich denke einfach, dass man da noch ein zusätzliches Gesicht mit reinbringen kann. Aber wir reden hier letztendlich auch von Tag 3 Picks. Also du musst jetzt nicht in die Reichweite Bijan Robinson gehen im Draft, und genauso wenig, ja, genauso musst du natürlich auch gucken, so, was gibt die Free Agency vielleicht her, weil ich glaube, dass der Markt, also es gibt dort einfach ein zu großes Angebot an Running Backs dieses Jahr in der Free Agency gegenüber der Nachfrage, und das wird einfach den Teams in die Karten spielen, die einen Running Back haben wollen. Das heißt, da könnte am Ende tatsächlich sogar noch ein richtig guter bei denen landen, mit dem wir jetzt noch gar nicht so rechnen, der viel günstiger wird. Wir haben ja schon diese Saquon Barkley-Wette fast gehabt, wo wir gesagt haben, der wird wahrscheinlich weniger kriegen als gedacht. Ne? Also da bin ich echt gespannt, wo solche Leute plötzlich landen. Ja. Und welche Rolle sie letztendlich bei ihrem neuen Team bekommen. Denn Frank Reich hat seine guten Running Backs natürlich auch gerne. Also Jonathan Taylor ist sicherlich ein Spieler gewesen. Da wusste er schon, was er von ihm hat. So, deswegen möchte ich da auch Ben Powers sehen. Denn er ist ein unglaublich guter Runblocker, der auch stark ins zweite Level geht. Und das ist was dir als Team, als Offense und eben auch als junger Quarterback sehr hilft.
Ich würde sagen, wir gehen zu den Tampa Bay Buccaneers. Die Tampa Bay Buccaneers haben letztes Jahr diese Division gewonnen mit einem negativen Rekord, nämlich mit 8-9. Aber sie haben einen Capspace von minus 57 Millionen. Die Voitiers schlagen jetzt rein. Tom Brady ist nicht mehr da. Klar, sie können Cameron Braid jetzt noch irgendwie 2 Millionen sparen und es würde halt 2,9 Millionen Dead Cap hinterlassen. Aber sie haben eigene Free Agents mit Akeem Hicks, Golston, Lavonte David, Kyle Rudolph, Murphy Bunting, Keanu Neal, Jamal Dean und Julio Jones. Ich habe mir jetzt Need aufgeschrieben, die brauchen junge Beine und einfach Ruhe im Endeffekt. Weil du brauchst, also was wollen die Buccaneers jetzt machen? Jetzt mal im Ernst. Aus meiner Sicht sollten die ganz schnell ihr vorhandenes Spielermaterial traden, solange es noch Wert hat. Also einen Mike Evans, einen Godwin. Alles, was irgendwie an Wert da ist, wegtraden, weil mit minus 57 Millionen, klar, das ist nächstes Jahr wieder da, aber diese Saison müssen sie einfach durchhalten. Durchhalten, überstehen, schütteln und dann einfach neu aufbauen. Weil das, was da jetzt an Kader ist, ist die Frage, was hast du davon, sagen wir mal, du aus irgendwie, keine Ahnung wie, kriegst du es hin, du verpflichtest Derek Carr. So. Ja, dann schaffst du es nochmal in die Playoffs und bist da auch gut, keine Frage, aber ein Super Bowl holst du mit dem Kader nicht.
Nee, sehe ich ganz genauso. Du guckst jetzt eigentlich, dass du alles, was unter 30 ist, ich sag mal gut, was 26 und jünger ist, das behältst du, weil das dann auch irgendwo deine Spieler, um die du dann langfristig auch ein Team aufbauen willst, weil du kannst ja nicht einfach auf Null starten.
Genau.
Alles, was dann älter ist und die Qualität hat, versuchst du zu traden und ja, Chris Godwin gehört dann tatsächlich auch schon dazu mit, ich glaube, er wird sogar noch vor der Saison 28. Also, ja, wir sind dann in diesem Bereich. Und was zu alt ist, muss gehen. Also, das muss ich auch entlassen tatsächlich. So leid es mir tut, so gestanden Spieler und Verdienstspieler dann auch sind, das ist halt das, was die Buccaneers aber auch immer wussten, als sie sich damals auf dieses Projekt Tom Brady, also als sie sich darauf halt auch reingelassen haben, war ihnen das doch zu diesem Zeitpunkt klar. Wir kommen ja alle her, wir spielen um Titel und wenn der wieder weggeht und wir haben alles in diese Zeit intensiv reingeballert, dann ist halt erstmal wieder Luft holen angesagt. Und dazu würde passen in der Free Agency, dass ich mich so verhalte, dass ich gucke, dass ich eben versuche, keine teuren Free Agent Signings zu machen, denn wir dürfen auch die Compensation Picks ja nicht aus dem Blick verlieren. Auch hier sind Dritt-, Viert-, Fünft-Runden Picks immer wieder drin. Wenn ich einfach gucke, dass ich aus der Free Agency rausgehe mit einer, dass ich mehr Spieler abgegeben habe, gehaltstechnisch als Spieler reingeholt habe, dann habe ich eben die Möglichkeit, noch diese Compensation Picks am Ende dieser jeweiligen Runden zu bekommen. Und da sind die Buccaneers eigentlich prädestiniert
stark.
Weil sie tatsächlich Spieler in ihrer Free Agency gerade haben, die woanders noch Geld verdienen können für ein, zwei Jahre und hochdotierte, kurze Verträge bekommen können. Und das ist etwas, was die Bucs für sich ausnutzen sollten und nicht damit zerstören sollten, dass sie jetzt ein oder zwei gute Free Agents nochmal holen, die das irgendwie ausgleicht, sondern lass es. Und hol dir lieber Spieler wie, ich bin jetzt bei Greg Little oder ich bin bei Prince Tegavanogo, wo ich sage, das sind Leute für die Offensive Line, die waren damals zum Draft richtig hoch gelobt, richtig gefeiert, die haben das nie erfüllt und du guckst jetzt einfach, dass du was anderes mit denen anfängst. Leatherwood ist letztes Jahr zu den Bears gegangen, nachdem die Raiders den halt einfach nicht mehr wollten, wo ich sage, jo, genau, solche Spieler holst du jetzt, weil du einfach sagst so, ich habe die Option, solchen Spielern auch in der zweiten Saisonhälfte mal Praxis zu geben, weil wir dieses Jahr nicht angreifen. Ja, aber wir bleiben bei der Situation. Die NFC South, also du musst das aushalten, dass du sagst, eigentlich fehlt nicht viel, um in die Playoffs zu kommen, aber ich mach's halt trotzdem nicht. Und
klar,
Das wird auch den Bucks nicht leicht fallen, ne? Auch wenn wir alle sagen, hey, sei doch vernünftig. Du hast einen Trainer, Todd Bowles, der sich wahrscheinlich keine zweite so eine Saison
leisten kann.
So, und dann bist du da ja auch schon wieder in einer Motivation, die sagt so, hey, natürlich spielen wir um die Playoffs. Also der wird das nicht verstehen, wenn vom Draft und so weiter darüber geredet wird, runter zu traden und Picks zu sammeln für die Zukunft und so weiter. Da wird Todd Bowles nicht mit zufrieden sein, dass
die
Bucks das machen.
Ja, klar. Aber ich glaube, für Ned haben sie oder sind sie dran, dass sie den cutten wollen.
Genau.
Natürlich, ein solider Starter auf Quarterback würde diesen Kader, wenn alle fit sind, immer noch in die Playoffs führen. Weil dann ist das immer noch ein sehr, sehr starker Kader. Aber du hast davon halt nichts. Weil solide bringt dir keine Titel. Und im Endeffekt geht es darum, Titel zu gewinnen und nicht solide mal in die Playoffs zu kommen.
Ja, yeah. Und gerade weil am Ende eben auch der Titel rausgekommen ist, haben sie halt weniger Druck als zum Beispiel die Saints dann verspüren. Ja. Weil die Bucks haben in den letzten Jahren halt den Titel rangeholt und können deswegen doch auch einfach mal entspannt reingucken und sagen, hey, komm, wir verjüngen uns jetzt und suchen jetzt entspannt einen frischen Quarterback und bieten dem dann natürlich die Möglichkeit, die er braucht, um sich entwickeln zu können in diesem Team und setzen nicht alles auf diese Saison.
Ich muss ja immer sagen, wenn ich die unterschiedlichen Divisions vergleiche, ne, dann ist die südliche Richtung tatsächlich die, wo ich immer wieder sage, ja komm, hier sind die Teams drin, die tun niemandem weh.
Und der Witz ist ja eigentlich, das ist ja Football-Land Nummer 1. Also wenn wir in der Highschool oder im College-Football gucken, wo die großen Spieler und die großen Mannschaften herkommen, da müssen wir eigentlich immer Richtung Süden gucken, ne?
Ja. Und das in der NFL ist das so gar nicht.
Nee, das ist verrückt. Aber wahrscheinlich gehen die Fans deshalb auch lieber zu einem Spiel von Alabama, weil da steckt halt wesentlich mehr hinter, so.
Kann man tatsächlich, würde ich tatsächlich so unterschreiben. Deswegen, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Es war mir ein Blumenpflücken. Wenn euch diese Folgen gefallen, teilt sie auf allen Kanälen, die ihr kennt. Liked uns auf unseren sozialen Medien. Wir haben die 500 Follower geknackt. Wir sind jetzt schon bei 503, glaube ich, bei Instagram. Es können mehr werden, aber wir freuen uns über jeden Einzelnen. An dieser Stelle vielen Dank, Philipp, für deine Zeit. Das letzte Wort hast wie immer du.
Ja, das letzte Wort. Ich möchte einmal mich bedanken dafür, dass wir immer gutes Feedback kriegen, dass sich Leute bei uns melden über die sozialen Netzwerke vor allem und uns schreiben, wie sehr sie diesen Podcast mögen und uns damit natürlich auf den Rücken stärken. Einen Hinweis möchte ich dazu geben. Wenn ihr das macht, macht das auch gerne bei eurem Podcast-Host, denn dort habt ihr die Möglichkeit, uns dementsprechend auch nochmal als Podcast zu pushen, wenn ihr das bei Spotify und so weiter eben schreibt. Bringt uns das Ganze nochmal mehr, indem ihr dort eben liked und uns das nicht nur persönlich schreibt. Wie gesagt, wir freuen uns darüber, aber wenn ihr das macht, macht es doch auch da. Da macht ihr diesen Podcast damit auch nochmal wieder bekannter. Danke sehr.